Am 22. August gab es eine Sondersitzung des Landtags und dort wurde der NSU-Abschlussbericht debattiert. Das war eine emotionale Debatte. Es wurde sich entschuldigt oder um Verzeihung gebeten. Und die große Frage steht im Raum, was sind da für Konsequenzen daraus zu ziehen? In der Analyse dieses Berichtes sind sich alle Parteien wohl sehr einig. Es gab ein massives Staatsversagen, ein nahezu groteskes Versagen von Polizei, Verfassungsschutz, Justiz dieses Landes. Und wenn es das Versagen nicht gegeben hätte, dann wäre es zu den rassistischen Morden höchstwahrscheinlich nicht gekommen. Das ist die Ausgangslage, aber was machen wir jetzt damit? Das frage ich Frank Lipschick. Frank, war das eine emotionale Sondersitzung?
Naja, solche Sondersitzungen stehen ja immer so ein bisschen vor der Herausforderung, sage ich mal, dass sie einerseits natürlich angemessen etwas darstellen wollen. Es waren ja auch Vertreter, Angehörige der Opfer da. Das heißt, es ging auch wirklich um eine angemessene Entschuldigung, sofern man das überhaupt leisten kann. Und andererseits um eine politische Debatte. Dazwischen bewegten sich die Pole und ich würde sagen, in weiten Teilen war die Debatte eher eine, die eben von der Entschuldigung geprägt war und von einer Übergabe dieses Berichts in der Öffentlichkeit und es wurde jetzt wenig politisch darüber gestritten, was denn daraus sich jetzt ableitet. Ich denke, das ist klar, es ist die letzte Sitzung sozusagen gewesen. Der neue Landtag wird auf jeden Fall am Thema weiterarbeiten, das wurde auch schon angekündigt und dann wird es natürlich auch nochmal heftige Debatten darum geben, welche Konsequenzen sich denn jetzt aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses ableiten.
Bleiben wir mal bei diesen sogenannten Entschuldigungen. Man kann sich ja nicht selbst entschuldigen, man kann um Verzeihung bitten oder um Entschuldigung bitten. So ist es ja wohl auch formuliert worden. Die Landtagspräsidentin hat das getan und auch die Ministerpräsidentin. Ist das eine Geste, die glaubwürdig war?
Das würde ich schon sagen. Also alle, die geredet haben, konnten, glaube ich, schon deutlich machen, dass sie das schon ernst meinen. Also Heike Taubert hat nochmal gesagt, ich schäme mich für das, was dort passiert ist. Wobei man im Detail dann natürlich auch merkt, dass das Thema dem einen oder anderen näher liegt als anderen. Also auch in der Art und Weise, wie darüber gesprochen worden ist, merkt man natürlich, dass Katharina König zum Beispiel, die selbst ja viele Jahre lang betroffen war, die Szene aus den 90er Jahren aus eigenem Erleben kennt, natürlich ganz anders redet als zum Beispiel ein Herr Kellner von der CDU, der sich formal natürlich auch entschuldigt hat, bei dem man aber schon merkt, dass ihm das ganze Thema seiner Lebenswelt, sag ich jetzt mal, doch ein Stück weit fremd ist.
Reden wir mal über Verantwortung, denn Politik sollte ja Verantwortung übernehmen. Also natürlich Parlamentarier haben nur indirekt Einfluss auf das, was Exekutive macht, was die Regierung macht und die Behörden machen, aber trotzdem kann man ja von Schuld sprechen. War das ein Schuldeingeständnis von Politik von Behörden?
Also es wurde ganz klar, es fiel mehrmals der Satz, der Staat hat versagt. Also das war eine ganz klare Einsicht und man hat schon auch gemerkt, dass natürlich auch Leute, die im Untersuchungsausschuss saßen, die erstmal ein positives Bild von Behörden und so weiter haben, schon, glaube ich, teilweise an ihre Grenzen gekommen sind.
Da waren also sich erschüttert
auch,
waren?
Ja, auf jeden Fall. Es waren sich auch alle einig darin, dass das so ist. Also zum Beispiel Herr Untermann von der FDP hat gesagt, der häufigste Satz, der im Untersuchungsausschuss gefallen sei, sei der Satz gewesen, ich kann mich nicht erinnern. Und er hat explizit nochmal denen gedankt, die sich am Ende wieder erwarten, doch erinnert haben, denn wir erinnern uns, es gab ja doch auch einige, die dann am Ende das Schweigen gebrochen haben und am Ende doch berichtet haben. Da waren sich schon alle einig. Es war sich auch quasi bei allen Beteiligten einig, dass da ein falscher Chorgeist, wie es hieß, innerhalb der Behörden eine vollständige Aufklärung verunmöglicht hat. Und ich glaube, das war gerade für Leute, die einen positiven Bezug und ein hohes Vertrauen in staatliche Institutionen haben. Dieses Vertrauen ist, glaube ich, auch bei denen, die im Untersuchungsausschuss 2,5 Jahre diese Arbeit gemacht haben, erschüttert worden.
Bei diesem Chorgeist, da geht es ja nicht nur um den Verfassungsschutz, wo ja relativ klar war, wo die Pannen lagen, dass der seine Grenzen überschritten hat, selbst ermittelt hat, aktiv eingegriffen ist. Die V-Mann-Praktiken stehen ja zur Debatte. Es geht aber auch um die Justiz, es geht um das Landeskriminalamt, um die Polizei, also sämtliche Behörden eigentlich, oder?
Und ich muss sagen, gerade die Justiz hatte ich bisher auch nicht so auf dem Schirm. Es ging immer viel um Polizei und Verfassungsschutz, wie sind es quasi zwischen den Diensten und den Ämtern da die Kompetenzen verteilt, wie läuft die Zusammenarbeit. Aber klar ist, dass die Justiz auch auf ganzer Linie versagt hat. Also es wurden Verfahren eingestellt, die nicht hätten eingestellt werden müssen. Und was ich besonders brisant fand, dass nochmal gesagt wurde, der sowie das Gericht an die Grenze der Tür des Verfassungsschutzes gekommen ist während der Ermittlungen, wurde nicht weiter ermittelt. Das heißt, also der Verfassungsschutz quasi war sankrosankt, wenn klar war, irgendeine Aktion, die damit zusammen in Zusammenhang zu bringen ist, da hat womöglich der Verfassungsschutz V-Leute die Finger im Spiel, hat die Behörde freiwillig quasi nicht weiter ermittelt. Und da wurde mehrmals gesagt, es darf keinen Staat im Staate geben, es darf keinen rechtsfreien Raum geben und das geht natürlich ganz besonders für Geheimdienste, das betrifft zum einen die parlamentarische Kontrolle, aber eben auch der Umgang der Justiz mit den Diensten. Also es gibt quasi so eine Art Kumpanei. Dorothea Marx, die Leiterin des Untersuchungsausschusses, hat das, finde ich, auf eine ganz schöne Formel gebracht, nämlich die freiwillige Erkenntnisisolation. Also man hat freiwillig, instinktiv quasi darauf verzichtet, an manchen Stellen weiter zu ermitteln, um zum Beispiel den Verfassungsschutz zu schützen. Und da waren sich alle einig, das darf so nie wieder passieren. Und zum Beispiel der noch Justizminister Holger Poppenhäger wurde auch aufgefordert, in die Justiz reinzuwirken mit Fortbildung, mit Aufklärung und zu sagen, auch die quasi die Aufsichtsfunktion, die am Ende das Ministerium hat, muss sozusagen stärker wahrgenommen werden, weil die Justiz offensichtlich eben einfach aufgehört hat, an manchen Stellen zu ermitteln.
Also könnte man sagen, dass die Justiz sich selbst behindert hat?
Genau.
Das muss man erstmal im Raum stehen lassen. Also Justiz, Ermittlungsbehörden, Geheimdienste, also Verfassungsschutz haben gesagt, versagt auf der ganzen Linie mit der Konsequenz, dass 10 Menschen gestorben sind, dass es rassistische Übergriffe gab, von den Banküberfällen und anderen Dingen ganz zu schweigen, von Einschüchterungen und von der Stimmung, die das ja im ganzen Land auch gemacht hat, auch natürlich in Thüringen. 1800 Seiten, da gab es ja viel Lob von Wissenschaftlern, von Journalisten, von Politikern von außerhalb von Thüringen ist ja die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses gelobt worden. War das auch ein Thema?
Ja, und da merkte man auch wiederum, dass es ein bisschen Wahlkampf ist. Bodo Ramelow war ja der erste Redner, der ans Pult gegangen ist und der hat sehr staatsmännisch, finde ich, erstmal allen gedankt, explizit mehrmals Frau Lieberknecht als Ministerpräsidentin, dass sie das so ermöglicht hat. Er hat auch nochmal der Landesregierung gedankt dafür, dass sie die Akten unbeschwert zur Verfügung gestellt hat. Und das kann man ja auch erstmal festhalten. Auch ein Innenminister Jörg Geibert hat sich dagegen massive Widerstände und Anfeindungen seiner Kollegen, der anderen Innenminister, durchgesetzt und hat Akten nicht nur dem NSU-Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, sondern natürlich auch dem Thüringer Akten zur Verfügung gestellt. Und dafür gab es erstmal Lob. So gesehen, dieser Konsens der demokratischen Parteien im Landtag, der war schon spürbar und der wurde gelobt von allen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und man muss auch sagen, natürlich ist es auch erstmal gut, dass es einen Abschlussbericht gibt, der von allen Fraktionen getragen wird. Das ist ja keineswegs selbstverständlich, auch wenn einzelne Fraktionen natürlich nochmal Sondervoten abgegeben haben. Aber es wurde auch gesagt, selbst bei der Vorstellung der Sondervoten, dass man sich explizit nicht distanzieren möchte vom Ergebnis des Untersuchungsausschusses.
Mhm. Auf diesen 1800 Seiten ist nun explizit aufgeführt, wie die Behörden versagt haben. Mal von der Schuldfrage abgesehen, geht es ja jetzt um Konsequenzen. Du sagst, das ist nicht diskutiert worden, muss aber weiter diskutiert werden, was das nun jetzt heißt für Justiz, für Ermittlungsbehörden, für den Verfassungsschutz, für den Geheimdienst, für den Landesgeheimdienst. Da fängt ja die Diskussion jetzt erst an oder ist zumindest in vollem Gange. War das also auch ein Thema, dass es weitergehen muss?
Das war auf doppelter Ebene ein Thema. Erstmal wurden natürlich schon einzelne Forderungen abgeleitet. Der Untersuchungsausschuss, das hat Frau Marx bei der Vorstellung der Arbeit ja auch nochmal betont, hat ja auch Empfehlungen gegeben, was alles zu tun ist. Darüber hinaus wurden aber natürlich auch gesagt, im Prinzip haben viele gesagt, wir unterstützen das NPD-Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht. Wir müssen auch darüber nachdenken, ob wir freie Kameradschaften verbieten, die in anderen Bundesländern teilweise schon verboten sind. Und die Regierungs- oder die Vertreter und Vertreter der Regierungsparteien haben natürlich auch nochmal gesagt, naja, sie hätten jetzt ja schon den Verfassungsschutz reformiert, noch vor der Sommerpause sozusagen. Das wurde von anderen wiederum kritisiert. Da wurde schon gesagt, das ist bei Weitem nicht ausreichend, was dort passiert ist. Und was auch klar war, es sind noch zahlreiche Fragen offen. Und deswegen wurde auch von mehreren gesagt, es ist völlig klar, dass es einen weiteren Untersuchungsausschuss in der nächsten Legislaturperiode geben wird. Dann wurde auch nochmal gesagt, vielleicht machen wir eher eine Enquete-Kommission, aber mein Eindruck war eher, es wird ganz klar einen neuen Untersuchungsausschuss geben.
Und die Bereitschaft war zu spüren von allen Seiten, von der Regierungsseite, von den Parlamentariern, einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen?
Bei der Mehrheit würde ich sagen, ja. Wie gesagt, andere haben nochmal gesagt, die Form ist, also erstmal, dass es Bedarf gibt, noch weiter aufzuklären. Da waren sich, glaube ich, alle einig, in welcher Form das passieren wird. Das war ein bisschen unklar oder da gab es unterschiedliche Auffassungen. Klar war auch, es wurden einfach nochmal ein paar Tatbestände benannt, die wirklich unklar sind. Da geht es vor allem um das Ende des NSU sozusagen, weil wir erinnern uns, dieser Tag, der 4. November in Eisenach, da gibt es sehr viel Ungereimtheiten und auch Unklarheiten. Es gibt die ersten beiden Polizisten, die vor Ort waren, haben drei Schüsse gehört, haben das auch bezeugt, es gäbe drei Schüsse. Jetzt ist immer nur von zwei Schüssen die Rede. Es gibt quasi Autopsieberichte, die zeigen, dass keiner der beiden Leichen Rauchspuren und Rußspuren in der Lunge hat. Das müsste aber eigentlich so sein, wenn der eine den anderen erschossen hat und das Ding angezündet hat, dann würde man Rußspuren finden. Einige Gutachter sagen wieder, es kann natürlich auch sein, dass es so ist, aber es gibt sozusagen auch da eine Menge unklare Fragen. Der Feuerwehr, die diesen Einsatz damals dokumentiert hat, wie die Feuerwehr das macht, wenn sie an einen Einsatzort kommt, der wurde die Kamera weggenommen und die Bilder sind nicht mehr da. Also niemand weiß, wo die Bilder der Feuerwehr sind. Und es wurde auch schon eine halbe Stunde nach Ende des Feuerwehreinsatzes entschieden, das Fahrzeug vom Tatort wegzubringen. Und das ist ganz unüblich. Also das entspricht eigentlich jeder Routine, weil man nimmt die Spurensicherung, setzt natürlich vor Ort ein. Weil wenn man so ein Fahrzeug einmal hin und her fährt, dann ist klar, dass teilweise die Spuren eben nicht mehr zu gebrauchen sind. Das sind Fragen, die aufgetaucht sind. Es ging auch nochmal um den Tod der Polizistin Michelle Kiesewetter, denn da gibt es auch mittlerweile Indizien für, die im Verlauf des Untersuchungsausschusses herausgekommen sind, dass es eben doch über mehrere Ecken Kontakte in dem Bekanntenkreis hin zur NSU-Unterstützerszene gibt. Also das waren Themen, wo ganz klar gesagt wurde, da gibt es Aufklärungsbedarf.
Also könnte man sagen, es ist ein Zwischenstand und es gibt viele Ungereimtheiten. Egal, was man da für eine These zieht, sind ja da die Spuren scheint verwischt worden, aus welchen Gründen auch immer, das muss aufgeklärt werden. Ist das denn Aufgabe eines Ausschusses? Weil das frage ich mich dann immer, ob das nicht auch eher Aufgabe von Ermittlungsbehörden ist, die ja da professionell dafür ausgebildet sein sollten.
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, warum da keine Staatsanwaltschaft aktiv wird oder denen genau diesen Fragen noch mal nachgeht. Klar wurde aber auch in der Arbeit des Ausschusses, dass eben der Ausschuss zahlreiche Dinge angestoßen hat, die vorher so nicht bekannt waren. Also bis zur Ausschusssitzung hieß es zum Beispiel immer, wurde immer kolportiert, in einem der beiden Leichname von Bündnert und Mundlos wären eben diese Rußspuren drin gewesen. Und erst in der Ausschusssitzung stellt sich heraus, das stimmt gar nicht, da gibt es gar kein Gutachten zu. Also ja, die Schlamperei geht in gewisser Weise weiter und ich habe mich das in der Tat auch gefragt, ob das nicht eigentlich Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sein müsste.
Denn man muss ja sagen, dass das ja für Parlamentarier schon eine harte Aufgabe ist, neben ihrer eigentlichen parlamentarischen Arbeit, die Arbeit in so einem Ausschuss, die müssen sich durch Akten durchfressen, müssen ja fast Ermittlungsarbeit leisten, kriminalistische Arbeit leisten, müssen Leute befragen. Das ist schon ziemlich hart, die Arbeit, oder?
Die Arbeit ist hart und die Behörden sind, wie gesagt, da gar nicht immer diejenigen, die das beste Material zuliefern. Da hat auch nochmal Katharina König darauf aufmerksam gemacht. Sie hat explizit auch nochmal den Antifaschistinnen und Antifaschisten gedankt, die seit den 90er Jahren das Thema akribisch verfolgt haben. Denn die haben ja auch dem Ausschuss Material zur Verfügung gestellt, was die Behörden eben gar nicht hatten. Also viele, auch teilweise Nachweise, Fotos und so weiter, wo man Sachen dokumentieren konnte, kommen eben nicht aus staatlichen Stellen, wo man denkt, die haben alles, die sind sozusagen gut ausgestattet, sondern das kam eben von Leuten, die auch schon in den 90ern damit ein Problem hatten und damals eben häufig, wenn sie nicht sogar kriminalisiert wurden, aber zumindest als Nestbeschmutzer, das wurde auch immer wieder gesagt. Also man braucht eine Kultur, wo man eben genau die Sachen ansprechen darf und muss. Sowohl innerhalb der Behörden braucht es eine Fehlerkultur, das wurde auch nochmal gesagt, als auch in der ganzen Gesellschaft dürfen nicht diejenigen, die auf ein Problem hinweisen, zum Problem gemacht werden. Und das ist das, was in den 90er Jahren passiert ist. Und da wurde eben auch an manchen Stellen nochmal darauf hingewiesen, wie gesagt, Katharina König hat das ganz explizit gemacht, bei anderen klang aber auch durch. Und in dem Abschlussbericht selbst ist es ja auch nochmal ein Thema zu sagen, man dankt eben auch denjenigen, die schon damals darauf hingewiesen haben.
Das heißt, eine halbherzige Aufklärungsbereitschaft, könnte man das so sagen, also bei den Aufklärungsbehörden, das ist ja eigentlich nicht nur schade, sondern bedauerlich und fast auch skandalös, dass selbst jetzt die Aufklärungsbereitschaft nur halbherzig passiert?
Genau, da muss man jetzt natürlich differenzieren. Das gilt jetzt nicht für alle. Mhm. Man muss natürlich, wie gesagt, das wurde auch gemacht, nochmal hinweisen, dass es natürlich auch Leute gab, die eben vor dem Untersuchungsausschuss wichtige und richtige Details und Fakten beigetragen haben. Aber an sich wurde immer wieder kritisiert, dass man in den Behörden auf einen Chorgeist stößt, wo der eine den anderen deckt. Das kennt man immer noch. Das kennt man ja auch aus anderen Verfahren, wenn es um Aussage von Polizisten vor Gericht geht, wo man merkt, die sind abgesprochen. All das ist sozusagen eine Kultur, die nicht darauf ausgelegt ist, zum Beispiel Vorgesetzte zu kritisieren, sondern es gibt ein hierarchisches Verhältnis und ich werde mich hüten, da was zu sagen oder eine Eingabe zu machen. Weswegen eine Forderung zum Beispiel auch war, dass es interne Clearingstellen braucht. Es braucht Kontaktstellen, wo sich zum Beispiel Mitarbeitende von Einrichtungen auch hinwenden können, wenn sie das Gefühl haben, Mensch, bei mir, da läuft was schief.
Das erfährt nicht sofort der Vorgesetzte.
Genau. Das ist das, was sozusagen eine der auch Forderungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss war, dass es solche Clearingstellen gibt, die eben sowohl für Menschen von außerhalb zugänglich sind, aber eben auch explizit für Leute, die innerhalb der Institutionen arbeiten.
Mhm. Abschließend noch, also Martin Debes hat einen Tag später geschrieben, das, was da am Freitag debattiert wurde, darf nur ein Zwischenstand sein. Die Aufklärung ist längst nicht beendet. Die echten, schmerzhaften Konsequenzen sind noch zu ziehen. Entschuldigen reicht nicht. Wäre eigentlich eine gute Zusammenfassung?
Wäre eine gute Zusammenfassung. Ich will noch auf einen Tatbestand hinweisen, den auch gerade Katharina König, die fiel so ein bisschen raus, weil sie die Einzige war, die wirklich auch nochmal explizit Sachen gefordert hat und in den Kontext gestellt hat. Sie hat nochmal verwiesen auf den derzeitigen Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, Gordian Meyer-Plath, der eben selbst V-Mann-Führer war und einen V-Mann geschützt hat, der mitbeteiligt war an einer versuchten Ermordung eines Flüchtlings in Brandenburg in den 90er Jahren. Da wurde ein Mann bewusstlos geschlagen und in den See geworfen. Der V-Mann, der dort dabei war, dessen V-Mann-Führer ist jetzt sozusagen der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, hat jetzt vor ein paar Wochen noch...
In Sachsen.
Hat vor ein paar Wochen nochmal einen kleinen Skandal ausgelöst, weil er nämlich auch ein alter Herr in einer Burschenschaft ist, in einer reaktionären Burschenschaft, das bisher verheimlicht hatte, gesagt hatte, das sei ja seine Privatsache, wo natürlich jetzt auch viele gesagt haben, also gerade auch dieses Bindeglied zwischen neuer konservativer Rechten und Rechtsextremismus, diese Burschenschaften, die müssen natürlich auch im Zentrum stehen und wie soll das ein Mann machen, der selbst ein alter Herr ist. Also da wurde eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass es zwar nicht in Thüringen, aber natürlich auch außerhalb Thüringens immer noch die langen Wurzeln sozusagen dieses systematischen Versagens bis heute auch personell, in dem Fall wie gesagt sogar im Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen noch präsent sind. Und das sind natürlich Themen, die weitergehen. Und ich denke auf jeden Fall, je nachdem, wie auch die Wahlen am 14. September ausgehen, werden wir in der nächsten Legislaturperiode auf jeden Fall eine Debatte darüber bekommen, wie sind die Sicherheitsorgane organisiert, was macht das mit der Justiz und welche auch Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses werden dann am Ende in Politik überführt.
Und jetzt haben wir gar nicht über die gesellschaftliche Debatte und über das gesellschaftliche Klima gesprochen, jetzt haben wir über Politik gesprochen. Das ist ja noch einmal eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo es um Bildung geht, um ein Klima in der Gesellschaft. Das ist noch einmal eine andere Baustelle?
Na, auf jeden Fall. Und da merkte man natürlich auch, dass auch dieser Tag oder auch dieser Bericht, ich habe am Rande noch mit jemandem geredet, die auch übersetzt hat für die Angehörige der Opfer. Für die ist das natürlich was völlig anderes. Also das ist, also im Prinzip würde ich sagen, hat der NSU ein Stück weit natürlich Erfolg gehabt mit seiner Strategie. Menschen, die hier gut integriert waren, seit vielen Jahren leben und sich als Teil dieser Gesellschaft gefühlt haben, dass die sich quasi im Kern getroffen gefühlt haben. Und viele Migrantinnen und Migranten hatten ja vorher auch schon berechtigte Vorbehalte gegen staatliche Behörden. Und die sind jetzt natürlich im vollen Umfang bestätigt worden. Und deswegen, also Bodo Ramelow hat das nochmal gesagt, die Arbeit des Untersuchungsausschusses war quälend. Natürlich nicht so quälend wie das Leid der Opfer, aber da kommen diese beiden Sachen schon ganz gut zusammen und natürlich muss diese Gesellschaft muss darauf reagieren und das fand ich auch in Thüringen so ein bisschen, als quasi die ganze Tragweite bekannt wurde, hat mir ein bisschen die Empathie mit den Opfern in Thüringen gefehlt. Also es wurde jetzt sehr viel das war natürlich auch Aufgabe des NSU-Untersuchungsausschusses, über die Tragweite der politischen und staatlichen Verstrickungen geredet und ich finde zu wenig über das, was das mit den Opfern gemacht hat und wie sehr es nötig ist, dass wir unsere Solidarität mit ihnen zeigen, damit sie wissen, dass sie eben doch zu unserer Gesellschaft gehören.
Mhm. Und den aktuellen Bezug kann man in der aktuellen Meldung von heute bringen. José Paca, der Vorsitzende des Ausländerbeirates, ist einem Anschlag gerade so noch davon gekommen, ist rassistisch beschimpft worden, bedroht worden mit Messer und Pistole. Das ist direkt in Erfurt passiert. In diesen Tagen.
Das passiert mitten in Erfurt und auch da ist es ja wieder so, wenn man den Bericht liest, dass es schon ein gewisses Befremden darüber geht und José Paca selber sagt, war ich jetzt Zeuge, war ich jetzt Opfer oder wurde ich jetzt hier als Beschuldigter verhört? Also auch da scheint es wiederum auch in der Befragung durch die Polizei nicht die nötige Sensibilität gegeben zu haben.
Frank, danke für den Bericht. Frank Lipschick hat gesprochen über die Sondersitzung des Landtages zum NSU-Abschlussbericht. Danke, Frank, und dir noch einen schönen Tag.
Tschüss.